willkommen zu einer neuen Folge Kick-Ass Radio und es ist Folge 2 mit Paula Enzweiler. Sehr cool, dass wir es schaffen heute, das, was wir in unserer ersten Folge vor ein paar Wochen angekündigt haben, heute einzulösen. Herzlich willkommen zurück bei uns im Kick-Ass Radio, liebe Paula.
Ja, vielen Dank und ich freue mich. Zweite Mal Laura und Paula. Jihi.
Ich muss sagen, letztes Mal hat es mir besser gefallen, dass wir da so schön kuschelig bei uns in St. Moritz in der Küche saßen am Tisch und uns wirklich ins Gesicht schauen konnten. Heute remote. Du bist, glaube ich, auch zu Hause gerade, oder?
Ja, bist du auch zu Hause?
Ja, ich bin auch zu Hause. Cool. Aber bist du von Rot dann direkt nach Hause?
Ja, ich habe gerade überlegt, aber ja, bin direkt danach nach Hause.
Ja, die Tage vergehen schnell. Ich glaube, das ist bei dir ähnlich wie bei mir. Wenn man irgendwie viel unterwegs ist, dann ist es immer Luxus, zu Hause zu sein.
Das stimmt.
Da einmal die Batterien aufladen, bevor es dann wieder weitergeht. Aber genau, bevor wir zu Rot kommen, wo wir ja heute wirklich vor allem drüber sprechen wollen, weil es ist, glaube ich, wir beide haben sehr, sehr viel erlebt, teilweise auch gemeinsam. Es waren ja nicht nur der Renntag, sondern eben auch die Tage davor schon sehr, sehr viel los. Das letzte Mal haben wir uns in St. Moritz gesehen, da hast du uns ja besucht und wir haben einen gemeinsamen Trainingstag absolviert. Vorab vielleicht mal die Frage, hast du den gut weggesteckt?
Komischerweise ja. Also ich habe gemerkt, Muskelkater ging. Ich habe richtig krass gemerkt, dass so mein Nervensystem einfach richtig durch war. Also ich hatte so echt 2 Tage danach, war ich wirklich sehr kaputt. Aber davor hast du mich auch gewarnt, auch so wegen der Höhe und so.
Ja, das stimmt. Das war erschwerte Bedingungen. Aber das YouTube-Video zu dem Trainingstag, das ist ja auch vor ein paar Tagen online gegangen schon. Das heißt, da stellen wir euch den Link auch unten einmal in die Beschreibung rein. Könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Genau, wenn ihr Folge 1 von unserem Podcast noch nicht gehört habt, natürlich auch sehr gerne. Und
Leute, lohnt
ja, dann sag nochmal.
Lohnt sich, Leute, meinte ich.
Das hoffe ich und ich möchte an dieser Stelle auch wirklich einmal danke für das tolle Feedback von euch zu Hause sagen, weil da ist einiges reingekommen und mir wurde oft geschrieben, dass es sehr, sehr cool wäre, wenn wir es nochmal zusammen ans Mikro schaffen und ich nochmal in die Host-Rolle schlüpfe. Ich bin ganz aufgeregt, schon den ganzen Tag.
Nein, bist du gar nicht.
Nee, aber ich muss sagen, ich habe mich sehr drauf gefreut. Ich habe heute ein bisschen Gas gegeben beim Training, dass ich das alles ganz gut packe und dann kam es mir sehr gelegen, dass du mir vorhin noch geschrieben hast, hey, können wir doch eine Stunde später machen. War sehr gut, dann hatte ich jetzt auch Zeit noch zu duschen und in Ruhe zu essen und ja, mit dir jetzt mal so ein bisschen ins Rotwochenende einzutauchen. Und
was hast du heute gemacht? Was stand auch heute auf deinem Trainingsplan?
Also heute habe ich habe schon eine Story dazu gemacht, weil ich glaube, viele können das nicht verstehen. Ich war ganz excited, dass ich endlich wieder auf meinem eigenen Laufband laufen konnte. Ich habe ja im Keller so ein bisschen Sporträume und ich liebe mein Laufband und vor allem so Tempoläufer auf dem Laufband. Da kann ich irgendwie so richtig mich reinsteigern und liebe es, weil es ist so schön einfach. Du stellst ein Tempo ein, musst einfach laufen, die Beine bewegen. Ich kann mir unendlich Gels vorne hinlegen und habe auch immer die Flasche griffbereit, weil das ist ja sonst immer die Herausforderung, dass man jemanden braucht, der einen begleitet, um dann wirklich auch so gerade dieses Fueling richtig zu machen. Und das klappt da halt natürlich richtig gut. Und ich bin tatsächlich 24 Kilometer auf dem Laufband gelaufen.
Ach du Heilige.
Aber ich muss sagen, das ist so kurzweilig. Also ich mache da gerne zum Beispiel so ein Programm aus immer 1 Kilometer schnell, 1 Kilometer locker. Mhm. Und das verfliegt, muss ich echt sagen. Ich habe die Einheit noch genutzt, um so ein paar verschiedene Laufschuhe zu testen, weil New Balance kommt da auch mit neuen Wettkampfschuhen und das ist natürlich auch immer aufregend. Und dann habe ich noch so ein bisschen Laktat hier und da genommen. Das habe ich halt dann alles da verfügbar. Das ist halt richtig cool. Und so war es eine kurzweilige Session. Aber die merkt man natürlich schon ein bisschen in den Beinen, weil am Ende waren es dann schon 10 schnelle Kilometer sozusagen auch da drinne, neben Warm-up, Cooldown und so weiter. Und dann bin ich noch 3 Stunden Fahrrad gefahren. Also mit Pause natürlich.
Hat man so macht, ne?
Was hast du denn heute gemacht?
Ich habe, trainingstechnisch habe ich nur, was heißt nur, aber habe ich Kraft gemacht. Ich habe ja einen Krafttrainer, also Athletiktrainer. Trainer und da haben wir heute Klimmzüge mit Zusatzgewicht.
Okay, ich muss da kurz einhaken, weil ich habe gesehen, also in der letzten Folge haben wir auch darüber gesprochen, warum ich nicht in Rot starte und mit der Hauptgrund war ja, dass ich nicht stark genug einfach zu dem Zeitpunkt war und einfach so viel Substanz verloren habe. Und ich habe ja auch gesagt, ich gehe jetzt mehr ins Gym und ich mache so einen Hypertrophie-Block und ich will Muskeln aufbauen. Dann habe ich eine Story von dir gesehen, wo du einfach die Übung Hip Thrust machst, also wo man quasi so das Gewicht mit der Hüfte so hochdrückt und du hast einfach 125 Kilo dreimal bewegt. Kannst du bitte kurz dazu Stellung beziehen? Wie bist du drauf?
Ich weiß auch nicht, ich muss wirklich sagen, ich mache das jetzt mit meinem Coach schon seit, also wir haben jetzt schon länger diesen Block, dass wir so viel Maximalkraft trainieren, also wirklich immer sehr schwere Sätze und ja, irgendwie bin ich eine Starke. Also ich kriege einfach, das fällt mir irgendwie relativ leicht, so viel Gewicht zu bewegen. Aber ich weiß auch gar nicht, ist 125 so viel?
Also ich glaube, bei vielen von diesen Langhantel-Kraftübungen ist es schon so, dass wenn du dein Körpergewicht da bewegen kannst, ist das schon gut.
Ja.
Oder schon sehr gut. Ich glaube nicht, dass das dann so viele machen. Und ich meine, das ist ja vermutlich mehr als das Doppelte oder ein Vielfaches des Doppelten deines Körpergewichts. Von daher würde ich sagen, das ist schon sehr gut. Also ich kenne mich jetzt auch im Kraftbereich nicht so gut aus. Da würde jetzt vielleicht jemand, der Gewichtheben macht oder so, irgendwie mehr Wissen zu haben. Aber ich glaube, also ich habe dich jetzt ja auch in echt gesehen und du bist ja einfach jetzt auch nicht irgendwie 2 Meter groß oder so, sondern klein und zierlich. Da ist es schon richtig stark. Also ich war schwer beeindruckt und ich habe dann beschlossen, ich poste meine Gewichte nicht, die ich gerade bei dieser Übung mache. Und doch, gleichzeitig habe ich beschlossen, dass ich sehr froh bin, dass wir an unserem Trainingstag nicht ins Gym gegangen sind. Aber ich hatte da schon so eine Vorahnung, dass du da ganz gut drin bist. Und dass das zu einfach für dich wird.
Wir machen nächstes Mal Klimmzug-Challenge.
Ja, das können wir irgendwann gerne mal machen. Gut. Paula, gibt es eine Sache, wenn du jetzt an Rot zurückdenkst, die dir so als Highlight direkt in den Kopf kommt? Eine Situation, Zieleinlauf?
Ja. Aber natürlich, Laura, auch unser Community Run.
Ich muss sagen, ja, wenn du jetzt mich fragen würdest, dann kommt mir tatsächlich der direkt für dieses Jahr in den Kopf. Weil das war schon für mich auf jeden Fall ein großes Highlight, weil ich war ja in einer ganz anderen Rolle da. Ich glaube, wenn ich selber gestartet wäre, dann wäre es sicher auch der Zieleinlauf. Weil ich glaube, das ist, wenn man als Athlet da unterwegs ist, einfach natürlich so der Sehnsuchtsort, an dem man sich ja über das ganze Rennen hinsehnt und hinarbeitet. Aber dadurch, dass ich sonst eher so in anderer Funktion da war und jetzt auch nicht so aktiv war sozusagen, war das halt für mich ein echtes Highlight, weil einfach so, so viele gekommen sind, um mit uns gemeinsam da zu laufen. Und das war also für mich auf jeden Fall der größte Community Run, an dem ich jemals teilgenommen habe. Und es hat mir ganz viel Freude gemacht und war halt einfach so ein krasser Energieboost. Von daher würde ich die Frage auf jeden Fall mit dem Community Run beantworten.
Und guck mal, aber letztes Mal, als wir gesprochen haben, meintest du so, ja, ich habe das Gefühl, zu meinem Community Run würden nicht so viele kommen, weil sie Angst haben, mit mir zu laufen.
Das stimmt, aber die sind ja vielleicht auch alle wegen dir gekommen.
Nee.
Aber das Schöne war, das Tempo war entspannt, außer die ganz vorne, die eigentlich das Tempo vorgeben sollten. Die haben es irgendwie, die wurden immer schneller, aber ich habe mich voll dran gehalten und das war auch echt cool. Und ich fand auch die Strecke ganz schön, die wir gelaufen sind, so ein bisschen durch den Wald, eigentlich neben der Wettkampfstrecke. Die kannte ich so auch noch nicht. Und auch wenn es ein bisschen eng wurde, als wir dann irgendwann umgedreht sind, fand ich, war es halt trotzdem ein sehr, sehr cooler Vibe und hat sehr, sehr gut funktioniert. Von daher nochmal vielen Dank für jeden, der da dran teilgenommen hat. Aber Paula, jetzt mal zu dem Rotwochenende. Also wann seid ihr denn eigentlich angereist? Es war ja auch nicht erst am Renntag.
Nee, genau. Wir sind am Donnerstagabend sind wir angereist. Genau, Donnerstagabend. Da haben wir dann eigentlich nur noch was gegessen. Freitag Startnummern abgeholt. Und ich bin mit Jan Frodeno Fahrrad gefahren. So ein Community-Ride. Ja, das war irgendwie auch. Und da muss man sagen, also da wurde sich, glaube ich, nicht an die Pace gehalten, weil da stand in der Beschreibung 28 km/h. Und wir sind die ganze Zeit über 35 km/h gefahren. Wow. Also wirklich, ich bin da gefahren und dachte mir, ach du Heilige, ich glaube, ich bin noch nie so schnell Fahrrad gefahren.
Aber ich glaube, ihr musstet Zeit reinholen, oder? Weil ich habe das nur so über Instagram gesehen, dass da irgendwie Treffpunkt, also ihr, du bist, also man muss kurz sagen, Jan Frodeno ist mit dem neuen Canyon Speedmax, die haben ja da ihr neues Fahrrad quasi veröffentlicht, der ist ja irgendwie vom Canyon Store in München nach Roth gefahren und das waren genau 180 Kilometer. Und du bist dann, also irgendwann gab es so einen Treffpunkt am Solarer Berg, glaube ich, oder? Und dann seid ihr irgendwie noch von dort, dann seid ihr dann zur Expo gefahren.
Ja, genau, 25 Kilometer.
Ja, und irgendwann hatte sich, glaube ich, diese Ankunft so ein bisschen verschoben und vielleicht hat er gedacht, das muss er jetzt wieder reinholen. Aber ist das nicht so? Also ich habe nicht so viel Erfahrung mit Fahren in so großen Gruppen. Die rollen ja aber auch ganz gut, oder?
Und total. Also man wird richtig mitgerissen. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass es so schnell ist, weil dann, ja, es hat sich zwar sehr schnell angefühlt, aber ich dachte so, krass, kann ich das Tempo gerade fahren, was wir fahren? Habe so auf meine Uhr geguckt, dachte mir dann so, Alter, wir fahren die ganze Zeit über 35 km/h. Und also,
das war cool, aber ich finde, das ist auch so eine Sache. Bei mir ist immer so, wenn man dann plötzlich auf einer Wettkampfstrecke unterwegs ist, und das war ja dann, die sind ja dann auch dann irgendwann eben auf die Rot-Wettkampfstrecke gekommen, dann, also mir persönlich fällt es dann auch immer noch mal ein bisschen schwerer, wirklich locker zu machen. Weil das ist irgendwie immer sowas, da rollt es dann halt und man verbindet das dann immer mit Rennen und schnell sein und ja, cool. Aber ihr habt Hotel in Nürnberg gehabt, glaube ich, gell? Also gar nicht jetzt irgendwo in so einem Ort da um Rot rum. Und du warst dann Freitag das erste Mal auch auf der Expo unterwegs, glaube ich, gell?
Mhm, genau. Ja, da dann Startnummer abgeholt, dann war ich auch kurz da. Dann war der Community Ride. Und dann bin ich aber, glaube ich, auch schon wieder zurück ins Hotel, weil ich ja wusste, dass wir Samstag dann den Run machen und dann Sonntag selber am Start gehen. Und ich finde, also es ist bei dir bestimmt auch, wenn man auf der Expo ist, so viele Eindrücke, so viele Leute. Ich finde, das raubt einen schon auch echt viel Energie. Also das ist, finde ich, immer echt richtig viel.
Total. Ich muss auch sagen, das war jetzt wirklich angenehm daran, dass ich nicht gestartet bin am Sonntag. Weil normal hatte ich sozusagen immer diese, ich sage jetzt mal, Doppelbelastung. Also, dass man einerseits da auf der Expo natürlich was für die Partner machen möchte, weil die sind da ja alle vertreten. Und ja, ist auch die Möglichkeit, wirklich die Community zu treffen, da irgendwie ein paar coole Talks und Events zu machen oder auch Autogramme zu schreiben und so. Und trotzdem ist man halt die ganze Zeit auf den Füßen und auch so diese ganzen Eindrücke, die Gespräche, die Kontakte, die man hat, das sind ja also so viele auf einmal. Das ist ja auch, da haben wir uns, glaube ich, auch schon mal privat drüber unterhalten, ne, was das einfach für ein Input ist und den man irgendwann am Tag dann auch nochmal wieder verdauen muss, dass das Nervensystem wirklich das verarbeitet und man wieder runterkommt. Und das ist eigentlich, finde ich, die große Herausforderung auch an solchen Tagen, vor allem wenn man dann irgendwie am Ende davon noch eigentlich Höchstleistung erbringen möchte oder zumindest performen will. Ja. Und für alle, die jetzt vielleicht die erste Folge noch nicht gehört haben, also Paula, du warst ja dort eben einmal natürlich auch für ein paar von deinen Partnern, da können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber vor allem wolltest du ja mit einem deiner Drillingsbrüder und Dori zusammen, Leon war es, gell?
Genau, Leon, ja.
Ja, dein Bruder Leon. Also ihr hattet ja das große Ziel, dort eben die Langdistanz in der Staffel zu machen. Das heißt, das war eigentlich, sage ich mal, euer Haupthighlight ja auch oder weshalb ihr da vor allem hingekommen seid und konntet das dann aber eben auch super gut verbinden, auch ja auf der Expo was für Partner zu machen. Und ein Partner davon, wo du auch unterwegs warst, ist ja eine Firma, in die du auch mit investiert bist und die jetzt quasi gerade ganz neu gekommen ist mit Chase. Ihr macht Nutrition. Kannst du gerne mal kurz vorstellen, also was ihr da macht.
Genau, und zwar Chase, da haben wir jetzt unser erstes Produkt gelauncht. Also ich bin da, genau wie Laura schon meinte, mit investiert. Natürlich nicht komplett alleine, also haben da auch ein super Team. Und wir haben da jetzt unser erstes Gel gelauncht und das Ziel war es eigentlich, weil ich immer so das Gefühl hatte, dass gerade im Ausdauerbereich das ganze Thema Nutrition sehr performance-lastig ist und sehr an, ja, an Profisportler gerichtet ist und wir wollen einfach so mit unserer Brand so ein bisschen, da wo ich zum Beispiel auch zu Hause bin, so im Amateurbereich, für die Leute auch so die Tür öffnen, also eigentlich so alles so rund ums Thema Endurance Nutrition einfach gestalten, also in dem Sinne einfach, dass es eine geringe Einstiegshürde, nennt man das so? Ich glaube schon, Einstiegshürde hat. Genau, und da haben wir jetzt das erste Gel gelauncht, was auch nur natürliche Inhaltsstoffe hat. Ahornsirup, Meersalz ist da sozusagen die Grundbasis. Es schmeckt unnormal geil. Und ich hatte
also ich finde, das klingt so, als ob ich mir das morgens so über meinen Porridge machen könnte.
Kannst du auch. Kannst du auch. Ich mache es zum Beispiel auch super gerne immer in meinen Kaffee. Okay. Genau, es schmeckt einfach geil. Es ist sehr gut verträglich und macht einfach Spaß. Und das ist so ein bisschen das Ziel mit der Brand, dass sie Spaß macht.
Ja, voll cool. Also ich fand den Auftritt auch schön. Ihr gerade auch beim Lauf wart ihr ja auch noch mit so, das sind so riesen aufgeblasene Gels, wie so eine Art Luftmatratze, welche mitgelaufen ist, sah schon cool aus.
Ja.
Und dann warst du auch noch für Ryzen, da hast du gerade schon gesagt, da hast du den Ride auch mitgemacht und warst dann auch noch bei denen am Stand und so. Und dann haben wir den gemeinsamen Partner mit Canyon und da haben wir eben diesen Run gemacht zusammen, von dem wir gerade schon erzählt haben. Ja, dann hast du irgendwie noch versucht, die Füße hochzulegen, um euch drei auf die Staffel vorzubereiten. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. In Rot, also mit der Logistik, auch so weiter für die Staffel. Vielleicht kannst du da einfach mal so ein bisschen euer Erleben teilen. Also du hast gesagt, ihr habt die Startnummer abgeholt am Freitag schon, also eure drei sozusagen, die Unterlagen. Und dann, das ist ja quasi noch ganz normal, auch so wie wenn du Einzelstarter bist. Und wie habt ihr euch vorbereitet? Wie habt ihr euch zurechtgefunden? Was hat geklappt? Was hat nicht geklappt? Wie war das, bis ihr dann quasi morgens da auch am Rennstart wart?
Also wir waren auch erst so ein bisschen verwirrt, wie das genau ist mit der, also wir wussten, dass man kriegt ja immer diesen Transponder und dass das sozusagen unser Staffelstab ist. Aber ich muss sagen, ich habe mir davor auch irgendwie so viele Gedanken gemacht, so, okay, wo werde ich denn dann meine Schwimmsachen zum Beispiel hinmachen, lagern, weil, keine Ahnung, man hat ja dann auch, ist ja dann auch den ganzen Tag weiter danach, also als ich dann fertig mit Schwimmen war, also feuerst du ja dann deine Staffelpartner an. Und das war dann auch so voll verwirrend. Also wir hatten davor wirklich sehr viele Fragen. Aber ich muss sagen, das ganze logistische Thema war mit Abstand das Einfachste an diesem Renntag.
Okay, und ich finde, das klingt tatsächlich schon herausfordernd, weil so wie du sagst, also es ist ja in Rot auch nicht so, dass man eine Wechselzone für beide Wechsel hat, sondern es gibt zwei Wechselzonen und die liegen jetzt auch nicht irgendwie gerade mal so fußläufig auseinander, sondern es ist gar nicht so einfach von A nach B zu kommen und natürlich sind die Strecken ja auch oft gesperrt. Also das heißt, hattet ihr zum Beispiel irgendwie ein Fahrrad oder habt ihr dann auf den Shuttle-Service dort zurückgegriffen? Wie habt ihr euch dann von A nach B bewegt?
Wir sind viel gelaufen, was für Dorian, der den Marathon gelaufen ist, wahrscheinlich nicht die beste Idee war. Aber es ging eigentlich fast gar nicht anders. Also es gab schon einen Shuttle-Service, aber der ist halt auch nicht zu jeder Zeit gefahren. Und irgendwann hieß es dann halt, okay, wir müssen jetzt mit Dorian in die andere Wechselzone. Und dann mussten wir da halt irgendwie hinkommen. Das war auch auf jeden Fall herausfordernd. Aber es ging dann. Wir haben dann irgendwann das Shuttle gefunden nach ungefähr, also ich glaube, meine Mutter, die war auch die ganze Zeit mit. Und die hatte an dem ganzen Tag, hatte sie 42.000 Schritte.
Ich wollte jetzt gerade fragen, weil der Dori trägt ja auch einen Whoop. Und der muss ja auch wahrscheinlich schon über das gesamte Wochenende einen Schrittrekord gesammelt haben wahrscheinlich. Und dann am Sonntag mit dem Marathon dann noch. Aber wir fangen mal an. Also ihr habt es dann am Ende zum Rennstart geschafft. Wann war euer Staffel-Rennstart?
Um 9.22 Uhr.
Das klingt ja eigentlich erstmal richtig entspannt. Ja. Die erste Nachricht, ich weiß nicht, ob sie dich schockiert hat, aber ich denke, du warst ja mental darauf vorbereitet, weil wir da auch im Vorfeld schon drüber gesprochen hatten und die Wassertemperatur beobachtet haben, war ja, es wird für alle ohne Neoprenanzug geschwommen. Das heißt, das Wasser war ja wirklich warm. Ne? Es war, glaube ich, im Vorfeld fast 27 Grad. Dann ist es irgendwie ein bisschen runtergekühlt, weil es auch einmal geregnet hat. Und dann war es irgendwie am Rennmorgen, muss man sagen, es wird eine Stunde vor dem Profistart gemessen. Der ist um 6.30 Uhr, das heißt 5.30 Uhr wurde da gemessen und da waren es, glaube ich, trotzdem über 25 Grad und damit ist es einfach für alle ohne Neo. Ich muss sagen, das ist eigentlich das, was ich am coolsten finde, also wenn es dann wirklich für alle gleich ist, weil es ist halt schon so, dass man einfach mit Neo einfacher auch schneller schwimmt und wenn dann zum Beispiel die Profis ohne Neo schwimmen, die Age-Grupper dürfen aber dann den Neo tragen, dann führt das oft, sage ich mal, im Gesamtverlauf von einem Rennen halt schon wirklich zu so ungleichen Rennverläufen. Von daher fand ich das eigentlich, also es ist dann halt oft so, dass die wirklich teilweise signifikant schneller schwimmen und dann kann es halt viel eher passieren, dass zum Beispiel die starken Amateurherren dann wirklich in das Frauen-Profifeld auch reinfahren oder so, weil die einfach dann vielleicht auch beim Rad ein bisschen schneller sind. Von daher finde ich es immer gut, wenn es eigentlich für alle gleich ist. Für dich war das wahrscheinlich trotzdem mental erstmal so eine kleine Herausforderung, oder? Wie hast du es aufgenommen?
Also ich habe es mir eigentlich schon gedacht und ich muss sagen, bin schon die ganze Zeit mit der Einstellung reingegangen, weil es einfach so unrealistisch gewesen wäre, dass die Temperatur noch so krass runtergeht. Am Samstag, also den Tag davor, habe ich mich auch eingeschwommen und bin da auch gar nicht mit Neo eingeschwommen, sondern ich habe mir extra dieses Swimskin oder wie das heißt, geholt. Das habe ich dann auch das erste Mal ausprobiert, einen Tag vorher. Aber ich muss sagen, ich finde, das macht schon auf jeden Fall was aus. Ich finde, damit hat man auch eine echt viel bessere Wasserlage. Bin mich eingeschwommen, da dachte ich mir nur, ach du Scheiße, wie soll ich das morgen schaffen? Weil ich finde, so einen Tag vorm Wettkampf fühlt sich so oft alles immer total komisch an. Also ich habe das auch so von einem Marathon, wenn ich einen Shakeout-Run davor mache, denke ich mir jedes Mal so, hä? Kann ich überhaupt laufen? Also irgendwie fühlt sich mein Körper richtig blöd an. Und das war halt beim Schwimmen auch. Und da hatte ich dann schon echt, Panik. Einfach nicht unbedingt Panik, aber so riesen Respekt davor. Und dann, als dann morgens um 5.30 Uhr war ich auch schon wach, weil wir mussten relativ früh hin, weil der Shuttle-Service halt nur bis 8, glaube ich, oder bis 7 gefahren ist. Also wir waren schon ultra früh am Start. Und dann habe ich das auch mit dem Neo gesehen und irgendwie wusste ich es, aber trotzdem ist es dann nochmal so ein Schlag ins Gesicht und man denkt sich, oh nee, jetzt ist es wirklich so. Ich habe mein Neo trotzdem mitgenommen.
Weil ich nehme auch immer alles mit, also selbst wenn es eigentlich, ich würde sogar am liebsten auf Hawaii noch ein Neo mitnehmen, weißt du, so just in case, vielleicht tut das Wasser wirklich sich mal abkühlen.
Auf Hawaii ist immer Neo-Verbot.
Ja, aber da muss man auch echt sagen, also ich bin eigentlich wirklich jemand, der schnell friert. Und auf Hawaii ist es einfach so warm, das Wasser, dass du da wirklich einfach eine Stunde einfach nur auf der Stelle rumtreiben kannst, ohne dich zu bewegen und dir wird nicht kalt. Also,
das ist doch im Meer, oder?
Ja.
Ich dachte immer, also so, was sind das für ein Ozean?
Der Pazifik.
Ich dachte, dass der eigentlich schon relativ kalt ist.
Ja, nee, da irgendwie nicht. Das kann man dir jetzt bestimmt, wenn man schlau ist mit irgendwelchen Strömungen von hier und da. Und es ist auf jeden Fall bestimmt sehr, sehr schön warm. Auf jeden Fall. Du hast ja dann auch wieder Zeit gehabt, die Profirennen oder den Profistart anzuschauen und die Profis zu beobachten. Hast du das diesmal auch gemacht? Weil da hatten wir ja letztes Mal drüber geredet, dass du gesehen hast, wie ich irgendwelche komischen Wurfübungen mit einem Ball gemacht habe vor meinem Start. Hast du irgendwas beobachten können?
Nee, ich war beim Profistart waren wir tatsächlich noch nicht da. Also so viel war es nicht, sondern wir sind, glaube ich, um 7.30 Uhr angekommen.
Okay, da waren die dann schon aus dem Wasser.
Ja, also wir haben es noch gesehen ein bisschen früher, weil wir haben zum Beispiel noch gesehen, wie Christian Blumenfeld dann mit dem Fahrrad los ist und so. Das haben wir.
Okay.
Ja. Also genau, wahrscheinlich waren die Frauen gerade noch im Wasser, aber den Start leider nicht.
Ja, das heißt, dann haben Dori und Leon dich vorbereitet auf das Schwimmen. Du musstest vorlegen. Ich finde, das ist ja auch, also ich habe wie gesagt noch nicht, ich habe schon ein paar Mal so bei einer olympischen Distanz eine Staffel mitgemacht. Und auch da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, weil wenn man alleine startet, dann hat man ja irgendwie so natürlich vielleicht auch Druck und so weiter. Aber ja, wenn irgendwas passiert, dann ist man ja nur selbst beteiligt sozusagen. Und bei der Staffel hat man ja immer das Gefühl, man will auch die anderen nicht hängen lassen sozusagen, sondern deren Start ist ja so abhängig davon, dass man das selber dann auch nicht irgendwie vermasselt. Und ich meine, eine Herausforderung, vor der du ja schon auch mental standest, würde ich sagen, also wahrscheinlich mehr mental als physisch, weil du ja grundsätzlich schon sehr viel Sport machst, ist, dass du die Distanz ja noch nie geschwommen warst.
Ja.
Und das hat sicher zu der Aufregung beigetragen, oder? Und dann hast du es aber trotzdem knallhart durchgezogen. Es war der Start. Hast du, was ging dir da noch kurz vorm Start durch den Kopf?
Lustigerweise eine Sache, die Philipp mir an unserem Community Run gesagt hat, weil ich dann auch nochmal, ich stand dann irgendwo mit ihm und meinte so, boah, ich bin so aufgeregt wegen morgen und so, weil ich das ja auch noch nie ganz geschwommen bin. Und dann hat er mich so angeguckt und meinte so, naja, aber vor deinem ersten Marathon bist du doch auch nie die Strecke einmal ganz gelaufen, oder? Und da meinte ich so, ja, stimmt. Und das hat mir irgendwie so viel, also das hat mich irgendwie so voll, also ich dachte mir dann so, ja, es stimmt ja voll, also warum sollte man die einmal komplett schwimmen? Und es ist ja jetzt nicht so, dass ich nie schwimmen gehe, sondern ich trainiere ja Schwimmen schon auch und auch mache Intervalle und ja, Technik und sowas alles. Deswegen, das hat mir nochmal voll viel...
Vielleicht hat sich so ein bisschen so mental entlastet. Ich finde, das hilft immer so, wenn du für dich selbst so, weil wenn man kann sich da ja voll reinsteigern und so denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich meine, du hast jetzt noch keine Langdistanz gemacht, aber da kann ich dir auch sagen, dass das bei mir vor meiner ersten Langdistanz eben genauso war, dass ich die gesamten Distanzen im Training, also ich bin schon mal die Strecke geschwommen, das ja, aber auf dem Rad oder beim Laufen habe ich die Distanzen halt noch nie vorher gemacht, nicht ansatzweise. Und das kann dann so schnell so überwältigend werden, aber sich einfach so zu sagen, ich habe schon oft, oder ich habe schon so viel Sport in meinem Leben gemacht und jetzt versuche ich es einfach. Und es kann ja nicht so viel passieren sozusagen. Es ist ja ein gut betreuter Rahmen und ich muss sagen, ich habe versucht, die App über die App zu verfolgen und zu sehen, wie es bei euch läuft. Und ich war schon auch ein Stück weit einfach mit dir aufgeregt, weil wir uns ja so kurz davor gesehen haben und ja auch noch schwimmen waren, wo du mich natürlich ja hier beim Sprint abgezogen hast. Dann habe ich nur gedacht, hoffentlich schwimmt sie nicht zu hart an.
Ja.
Nee, aber ich glaube, du hast es sehr kontrolliert gemacht, ne?
Ja, voll. Also ich war wirklich, also vorm Start war ich nochmal so aufgeregt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist vor so Wettkämpfen. Mir wird immer richtig schlecht. Also ich könnte wirklich dir auf die Wiese kotzen. So schlecht ist mir. Ich habe das so krass einfach. Ist dir übel vorm Start?
Ich kenne das Gefühl. Also da muss ich jetzt kurz fragen, konntest du denn was essen vorher?
Ja, zum Glück schon, ja.
Ein Chase-Gel. Oder noch mehr.
Ich frühstücke immer, mein Go-To-Race-Frühstück ist immer weißes Toastbrot mit Himbeermarmelade.
Muss Himbeer sein?
Ja.
Das hatten die im Hotel.
Ja. Was ist denn dein Go-To-Race-Frühstück?
Porridge. Porridge. Mit Zimt, bisschen Mandelmus, eigentlich sogar auch noch ein bisschen so Proteinpulver. Und eine halbe Banane.
Warum Zimt?
Oh, ich liebe Zimt.
Einfach so, weil es sich schmeckt.
Also es gibt dann schon, also Zimt wirkt sich gut auf den Blutzuckerspiegel aus und ich liebe einfach Zimt, schmeckt einfach. Also das, ich muss sagen, wenn du eine Langdistanz machst, also jetzt auch in Rot, wenn ich da gestartet wäre, dann hätte mein Wecker um 3 Uhr ungefähr geklingelt. Und dann ist eine der ersten Sachen, die ich versuche zu machen, dieses Porridge zu essen. Und das ist dann doch auch herausfordernd. Also normal zu jeder Zeit, ich liebe diesen Porridge, ich könnte den, weiß ich nicht, 5-mal am Tag essen. Aber dann um 3 Uhr morgens, vor allem mit der Nervosität, die du auch angesprochen hast, wird es echt manchmal schwierig. Und dann schmeckt der auch plötzlich eher so wie Pappe als irgendwie lecker. Und dann hilft mir das einfach so ein bisschen Zimt drauf zu haben. Aber ja, es macht schon Sinn, dann immer so 3 Stunden vorher halt sich doch so zu versuchen, so eine Mahlzeit reinzudrücken. Aber da kann es tatsächlich vielleicht auch wirklich leichter sein, irgendwie dann so ein Toastbrot zu essen. Nur ich mache das oft auch gerne auf dem Hotelzimmer direkt, dass ich mir den Weg quasi zum Buffet oder so spare. Und das kann ich mir halt überall zubereiten. Und da bin ich dann ja. quasi unabhängig. Ja. Aber cool, das heißt, das Schwimmen, ich habe gelesen oder du hast gesagt irgendwo, dass du es eigentlich richtig genießen konntest, gell?
Ja, das war so krass. Also ich war wirklich so aufgeregt und dann, als es zum Start ging und ich so im Wasser stand, dachte ich mir so, okay, ich ziehe das jetzt einfach durch. Und dann wusste ich auch, ich schaffe das. Und ich habe auch wirklich so innerlich immer gesagt, ich mache es für Dori und Leon. So. Und alles wird gut. Und dann ging es los. Und dann, ich meine, du weißt es ja auch beim Schwimmstart, da ist ja so, da tun die Leute ja, als ob auf einmal für Olympia geschwommen wird. Also die sind da losgesprintet. Da habe ich schon so viele Füße und Arme abbekommen. Und da dachte ich kurz, okay, auf was habe ich mich hier eingelassen?
Nahkampf.
Ja, das war wirklich krass. Aber dann, ich bin dann kurz im Brustschwimmen geblieben, habe die Meute so ein bisschen an mich vorbeiziehen lassen, weil ich halt wusste, okay, es macht viel mehr Sinn für mich, wenn ich nicht so viele Leute um mich habe und so in meinem Rhythmus vor allem auch schwimmen kann.
Und bist du dann einfach so für dich geschwommen oder hast du tatsächlich, sage ich mal, irgendwie welche gehabt, die genauso die gleiche Geschwindigkeit geschwommen sind? Hast du Füße gehabt? Das haben wir doch geübt.
Hey, ich wollte es gerade sagen. Ich habe wirklich so oft an dich gedacht und dachte mir so, boah, ich muss eigentlich jemanden finden, der so vor mir ist, dass ich so im Wind, nicht Windschatten, aber im Hydro...
Wasserschatten.
Genau sein kann. Aber ich habe nie, niemand war so in meinem Tempo. Es war immer irgendwie, entweder habe ich welche überholt oder mich haben welche überholt. Also das irgendwie gar nicht. Ich glaube, also nicht viele Leute sind, oder wahrscheinlich ich auch nicht. Ich bin wahrscheinlich auch nicht wirklich ein gleichmäßiges Tempo geschwommen, auch wahrscheinlich mit der Aufregung und so. Aber am Anfang bin ich noch so relativ entspannt geschwommen. Und dann weiß ich noch, einmal habe ich dann auf meine Uhr geguckt, weil ich so dachte, boah, das war jetzt schon total lange. 800 Meter bin ich gerade
mal. Aber hast du gesehen, dass es in Rot an der Seite immer so Schilder gibt, die Distanz anzeigen?
Wirklich?
Ja, auf welche Seite atmest du beim Schwimmen?
Rechts. Also
dann hättest du die eigentlich sehen müssen, ja.
Ja, nee, habe ich gar nicht gesehen.
Weil, also da erinnere ich mich zumindest auch dran, dass, weil ich glaube, der erste Wendepunkt, der ist ja so unter so einer Brücke ungefähr, die man sehr weit weg sieht. Und ich glaube, da hat man erst 1500 Meter. Und da, ja, das kenne ich, also dass man so einen Moment hat wie das, was du gerade sagst, ja, dass man denkt, man ist doch schon ewig geschwommen und so, oh Gott, ja, jetzt muss ich ja nochmal, das ist ja nur nicht mal die Hälfte.
Ja, das war wirklich am Anfang. Und ich muss aber sagen, ab diesem Wendepunkt, wo es dann zurückging, bin ich so in so einem, wie beim Runner's High würde ich es bezeichnen.
So ein Flow-Zustand.
Ich bin in einem Flow gekommen. Es hat mir so Spaß gemacht. Also ich dachte, wirklich, ich war die ganze Zeit im Wasser und war so, oh Mann, das soll gar nicht aufhören. Ich finde es ganz, ganz toll gerade.
Und hast du was von der Stimmung mitbekommen, so am Rand, weil da stehen ja so viele, ja, Leute.
Als dann sozusagen es Richtung Brücke ging, ja, und was so süß war, es sind einige, die haben mich anscheinend im Wasser erkannt, oder weil der Tracker vom GPS geht ja nicht im Wasser, aber die haben mich halt irgendwie erkannt, keine Ahnung woran, wir alle haben ja die gleichen Badekappen, und die sind den ganzen Weg mit mir mitgelaufen, und immer wenn ich irgendwie kurz hoch bin, um mich zu orientieren oder so, haben die gesagt, go Paula, go! Und es war so süß, das hat mir auch nochmal cool, so Motivation gegeben. Und dann, als ich in Richtung Brücke kam, meine Mutter, ihr Freund und auch so meine Cousine und so, die waren auch alle da. Und ich habe dann halt sofort die Stimme von meiner Mutter erkannt, als sie so geschrien hat, so, Paula, Paula! Dann habe ich auch so kurz gehalten, habe ihr so gewunken und dann bin ich schnell weitergeschwommen.
Wie cool. Also du konntest dein Erlebnis, dein Part voll genießen. Dann habe ich noch gesehen, Marcello, dein Manager ist es, gell? Ja. Der ist irgendwie auch, ist ja auch irgendwie mitgeschwommen, der war im Wasser, der war mit der Kamera einfach richtig nah dabei. Wie habt ihr das angestellt?
Beim Schwimmstart, also wir haben natürlich, auch bevor hier irgendjemand sagt, das ist nicht erlaubt oder so, wir haben uns natürlich da Erlaubnisse geholt und Marcel...
Er hatte eine offizielle Weste an.
Genau, er hat eine offizielle Weste und wir haben, solange wir, die oberste Prämisse war, dass wir niemand anderen, also keinen anderen Athleten stören oder sonst was, und da haben wir auch ganz doll drauf geachtet, und beim Schwimmstart ist ja dann der Rand, wo man sozusagen noch so ein bisschen stehen kann, wo dann auch die Presse und alle stehen, und Marcel hat sich dann so in das Wasser da gehockt, in die erste Reihe, damit auch hinter ihnen das Fernsehen und so eher sozusagen nicht im Bild ist. Also er stand dann wirklich so unter diesem Abhang. Aber dann hat er mich halt richtig gut gesehen. Hat sich dabei auch den Fuß aufgeschlitzt. Also wirklich, er hat alles gegeben. Aber das war auch richtig
cool. Aber es sind sehr, sehr coole Bilder, muss ich echt sagen. Also da bin ich fast neidisch, so dass ich solche nahen Momente halt nicht von mir dann sozusagen habe. Ne? Weil das habt ihr mega cool gemacht.
Ich würde nächstes Jahr gerne für dich, Laura.
Da müssen wir, da kommen wir dann noch hin, was nächstes Jahr ist. Aber jetzt machen wir mal mit eurer Staffel weiter. Also du bist aus dem Wasser gekommen, du warst hyped und hast dann euren Wechselplatz da aufgesucht?
Zum Schluss bin ich noch mal richtig beim Schwimmen auch gesprintet, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte noch weiter schwimmen können. Meine Arme und Beine haben sich nicht müde angefühlt und ich dachte also, so,
du hast ein Talent zum Langstreckenschwimmen entdeckt.
Was ist hier los? Also ich hätte, also das ist natürlich immer leichter gesagt im Nachgang, aber ich bin der Meinung, ich hätte schneller schwimmen können, aber ich habe mich natürlich auch nicht getraut, weil ich so dachte, hey, wenn auf einmal bei 2,5 Kilometer der Hammer kommt und dann hocke ich da im Wasser, gar keinen Bock. Deswegen bin ich auf Nummer sicher gegangen, aber es hat sich einfach unnormal geil angefühlt und dann bin ich raus aus dem Wasser, da war ich wirklich so glücklich.
Du bist ganz kurz, du bist eine Stunde 30 geschwommen, glaube ich, gell? Also genau. Glatt, richtig cool. Ja. Und der Cut-Off für die Staffeln, ich glaube, der ist bei 2 Stunden oder so, ne?
Ich glaube,
weißt du das eventuell?
Ja.
Oder länger, ja. Also genau, da war auf jeden Fall noch endlos viel Zeit. Du hättest noch weiter schwimmen können.
Ja.
Das heißt, auch da hast du dich mit Sicherheit überrascht, weil ich meine, du hattest ja halt keine Ahnung, ne, wie lang das für dich dauern wird. Von daher, da habe ich mich sehr gefreut, als ich das im Tracker gesehen habe. Und dann der Wechsel zu Leon. Ganz kurze Frage, war ein Gedanke in deinem Kopf, boah, ich hätte jetzt Bock Rad zu fahren, also auch Rad zu fahren?
Nee,
oder warst du froh, dass es vorbei war?
Nee, darüber habe ich ehrlicherweise, also auch jetzt, wenn du es mich fragst, habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber ich muss sagen, ich hatte extrem viel Energie, weil ich bin nämlich, weil wir hatten noch einen anderen Videografen dabei, also auch mit einer großen Kamera. Und ich bin auf einmal diese Wechselzone losgesprintet, als gäbe es kein Morgen mehr. Und alle Kameras.
Das kennen wir ja, das kann sich jeder in dem YouTube-Video anschauen von unserem Trainingstag, was passiert, wenn Paula mal sprintet.
Ja, aber deswegen, ich hatte noch total viel Energie. Also es hat sich sehr gut angefühlt, muss ich sagen.
Cool, das heißt, dann hast du den Tipp an Leon weitergegeben?
Ja, dann habe ich an Leon übergeben. Und dann, dann ist Leon losgefahren. Und dann haben wir, also Dorian, ich, meine Mutter, also wir waren ja, einige sind zum Anfeuern gekommen, haben uns dann auf den Weg gemacht zum Solarer Berg, um ihn natürlich auch anzufeuern. Für alle, die noch nie bei Challenge Rot waren, Solarer Berg ist so das Highlight eigentlich, oder?
Ja, einfach, also mittlerweile gibt es tatsächlich mehrere Hotspots, die so in die Richtung schon gehen. Aber Solarer Berg ist wirklich, da stehen die Leute, keine Ahnung, in... weiß ich nicht, sind es 5er, 6er, 7er Reihe oder noch mehr. Es sind tausende Leute an diesem Anstieg und bilden da ein Spalier, so ein bisschen Tour de France-Style und schreien einen an, gehen auch tatsächlich erst kurz vorher so auseinander, wenn man angefahren kommt. Das heißt eigentlich, wenn man da als Athlet angefahren kommt, fährt man auf so eine Wand Menschen zu und denkt sich so, wie soll ich da jetzt durchkommen? Und dann so in der letzten Sekunde machen die einen Schritt zur Seite. Und ja, es sind spektakuläre Szenen, die man da sieht und sehr cool, dass ihr dahin seid, weil ich glaube, das ist schon auch ein Erlebnis als Zuschauer.
Aber wie fühlt sich, weil natürlich, man muss ja sagen, bei euch Profis ist ja dann nochmal die Lautstärke und wie viele Leute da sind zum Anfeuern, wahrscheinlich nochmal vierfach so viel. Wie fühlt sich das für dich an, das erste Mal? Erinnerst du dich noch das erste Mal?
Ja, ich hatte riesen Respekt davor, weil ich einfach nicht wusste, was mich erwartet. Also ich hatte so ein bisschen auch Sorge, dass es halt zu eng wird, weil es kann ja auch sehr schnell passieren, wenn dich einer quasi berührt oder so, dass du dann einfach umfällst zum Beispiel.
Ja.
Und ich wusste, ich bin da, also bei meinem allerersten Start bin ich da drauf zugerollt und du hörst diese Menge an Menschen einfach, das ist, und du denkst so, wo fahre ich da jetzt gleich rein? Ich hatte so Gänsehaut und als ich dann da durchgefahren bin, hatte ich oben aber auch noch einen Hörschaden, weil es durch unter den Aerohelm, also das ist wie so nochmal ein Schallverstärker irgendwie, es war so laut, dass ich weiß noch, dass ich bin da oben rausgefahren und hatte wie so eine Art Tinnitus und habe mir so gedacht, oh Gott, und ich muss ja noch ein zweites, oder ich mache das Ganze ja nochmal auf der zweiten Runde. Also das ist echt ein ganz, ganz spezielles Erlebnis. Also richtig cool, einfach weil das eine Energie ist, die man da spürt. Und das ist irgendwie so besonders, dass wir Menschen uns gegenseitig, weißt du, so, es ist ja fast wie so ein Geschenk, dass Menschen da hinkommen und den Athleten dieses Erlebnis schenken. Und das ist schon einfach richtig abgefahren. Und es ist aber ja so, dass der Solarer Berg, sage ich mal, jetzt nicht am Anfang der Radrunde ist, sondern eher gegen Ende. Das heißt, Leon muss dann schon, ich weiß gar nicht, wie viel Kilometern das ist.
70.
Okay. Und habt den Ihr habt ihn dann da auch erwischt?
Genau, wir haben ihn da auch erwischt, auch angefeuert und haben natürlich immer fleißig im Tracker geguckt und da lief es auch echt gut. Also wir waren auch so, den ersten Kilometer hat er natürlich, wie klassisch, glaube ich, jeder bei der Stimmung, erstmal komplett overpaced. Ja. Aber dann hat es sich schnell wieder in, sage ich mal, sein Tempo, was er so fahren wollte, eingependelt. Und dann haben wir ihn bei dem Solaraberg erwischt und Marcel stand dann sozusagen am Ende des Solarabergs, um ihn da auch nochmal ein Foto-Video zu machen. Dann kam Marcel zu uns wieder und meinte so, Leons Schaltung funktioniert nicht.
Oh nein.
Also, oh nee, wie jetzt? Also keine Ahnung, er hat nur gesagt, er hat Probleme mit seiner Schaltung, die Schaltung funktioniert nicht. Wir waren so, fuck. Oh Gott, so, weil ich meine...
Challenge Rot ist keine flache Radstrecke.
Es ist keine flache Radstrecke und dann da wirklich, da ist mir mein Herz schon in die Hose gerutscht, weil ich mir so dachte, wie soll das funktionieren? Aber wir haben dann weiterhin in dem Tracker beobachtet und es war nicht so, dass er auf einmal komplett dass er das Tempo nicht mehr gehalten konnte, heißt, es konnte schon mal nicht die hintere sein, also dass er nicht mehr schalten konnte. Deswegen haben wir schon gedacht, wahrscheinlich wird es vorne sein, dass er einfach nur nicht aufs Große oder kleine Kettenblatt schalten kann, was ja auch dann echt scheiße ist, gerade bei den Anstiegen. Aber total. Dann kannst du auf jeden Fall irgendwie durchfahren. So.
Aber ich kann dir sagen, es gibt eine Sache, die ist, also ob man jetzt vorne auf dem großen oder auf dem kleinen Blatt hängen bleibt, kann schon einen Unterschied machen, weil also aus persönlicher Erfahrung ist das Schlimmste, auf dem kleinen hängen zu bleiben. Für mich zumindest. Also ja, vorne, wenn du nicht mehr aufs Große kommst, weil dann hast du so oft einfach das Problem, dass du halt gar keinen Druck mehr aufs Pedal drauf bringen kannst und dann musst du irgendwann halt über die Trittfrequenz noch irgendwie quasi die erhöhen und dann bist du da irgendwann wie so ein Hamster im Rad und mit dem großen Blatt, wenn man hinten, so wie du sagst, dann noch so ein bisschen schalten kann, dann ist es zwar auch manchmal so, dass es fast sich die Kurbel nicht drehen lässt, weil die Trittfrequenz dann so runtergeht und da gibt's natürlich schon auch ein paar Anstiege, gerade Greding hoch ist so ein relativ steiler Anstieg, wo man dann echt kurz kämpfen muss oder vielleicht auch mal von dem Power echt überpowern muss sozusagen. Dafür kann man aber halt wirklich auf den ganzen Flachstücken und so dann halt immerhin noch ein bisschen besser drücken. Also das ist mir in Rennen auch schon passiert. Das Schlimmste ist wirklich eigentlich die mentale Herausforderung auch daran, also sozusagen nicht extrem gefrustet zu sein. Ich glaube, dass es super wichtig war, dass er sich Marcel einmal mitteilen konnte kurz. Weißt du, weil das hilft total, weil du hast immer so das Gefühl, du willst irgendwie den anderen sagen, was gerade alles nicht läuft und so und hast aber gleichzeitig irgendwie so ein Locked-In-Syndrom-Gefühl, dass du halt niemandem irgendwas mitteilen kannst und es hilft halt so krass, wenn du zumindest dass er das einmal sagen konnte, glaube ich, wenn du jetzt wahrscheinlich nochmal mit ihm sprechen würdest oder so, wird ihm vielleicht schon mental krass geholfen haben. Aber weißt du, ob es irgendwie das große oder das kleine Blatt war?
Ja, er war, zum Glück ist er auf dem großen.
Also okay.
Das kleine.
Ja, ist für die Anstiege blöd, aber...
Genau, und dadurch hat er aber natürlich bei den Anstiegen extrem viel Kraft verloren.
Ja.
Und ich glaube, gerade wenn man das erste Mal so eine Strecke fährt, macht das natürlich, also ist das absolut, zieht das so viel Energie, wie du schon sagst, auch mental und so. Aber er ist ja natürlich trotzdem weitergefahren. Und dann sind wir sozusagen schon mal in Wechselzone 2 zu Dori, haben ihn auch weiterhin im Tracker beobachtet, dass er weitergefahren ist, ne, alles gut. Wir waren in der Wechselzone 2 und die Wechselzone wird immer leerer. Und dann hat Dori so aus Spaß gesagt, als ob wir, sind wir die letzte Staffel oder was? Weil wir uns so dachten, also kann ja eigentlich gar nicht sein. Und dann kam ein Kampfrichter rein und meinte so, ja, wer wartet denn noch auf sein Fahrrad? Dann hat Dorian sich halt gemeldet und meinte so, ja, wir. Und dann meinte er so, ja, in 10 Minuten ist Cut-Off vorbei. Und im Tracker war Leon aber so bei 172 Kilometer oder so, also müsste eigentlich fast da sein, aber halt in 10 Minuten, also ja. Mhm. Und wir waren so, ach du Scheiße. Und in dem Moment war für mich so, mir war es scheißegal, ob er es schafft oder nicht, aber ich wusste einfach, wie sehr er enttäuscht sein wird, weil er denkt, dass er uns enttäuscht. Und das hat mir wirklich in dem Moment so mein Herz gebrochen, weil mir das so unendlich leid tat, weil ich genau weiß, dass er das gerade das Schlimmste für ihn ist. Und ich habe die ganze Zeit einfach nur gehofft, dass er es nicht weiß. Dass er nicht weiß, dass er es geschafft hat. Und dann haben die Kampfrichter, also die Betreuer meinten halt zu uns, ihr dürft, also wenn ihr wollt, kriegt ihr so einen Ersatztransponder, also also Dorian, und es gab dann noch ein paar andere Staffeln, bei denen das der ähnliche Fall war. Und dann dürfen die Marathonläufer aber loslaufen. Was ich auch richtig cool an Challenge Rot finde, und das, da können wir auch später drauf eingehen, aber es voll viele, oder nicht voll viele, einige haben das halt kritisiert, warum wir trotzdem weitergerannt sind. Aber dazu muss man sagen, es wurde, also wir haben die Option bekommen. Es wurde uns gesagt, hey, wenn ihr wollt, dürft ihr das zu Ende bringen. Und ich habe dann auch im Nachgang erfahren, weil mir auch voll viele das geschrieben haben, dass Challenge Rot das halt extra so macht. Und das finde ich auch so schön, dass sie halt sagen, der Marathonläufer hat ja genauso auf diesen Tag so lange hintrainiert. Und wie blöd ist es, wenn er wegen, vielleicht hatte der Fahrradfahrer eine Panne oder sonst auch was auch immer und kann deswegen dann nicht laufen und war sozusagen, alles war umsonst. So, wie schrecklich. Und deswegen macht Challenge Rot das halt, dass du trotzdem die Staffel zu Ende bringen kannst, aber halt außerhalb der Wertung bist. So,
was man vielleicht auch noch sagen muss, das wusste ich auch alles gar nicht so, wie gesagt, weil ich mich mit dem Staffelthema noch nie so beschäftigt habe. Es gelten ja auch andere Cut-Off-Zeiten, glaube ich, für die Staffeln als jetzt für die Einzelstarter. Und das heißt ja auch, also während Dori dann den Marathon gelaufen ist, waren ja auch noch Einzelstarter unterwegs. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die irgendwie jetzt an den Verpflegungsstellen oder so dann irgendwie nur auf jetzt zum Beispiel die Staffeln dann noch warten müssen, die das noch zu Ende machen wollen, sondern Einzelstarter brauchen ja teilweise viel, viel länger natürlich noch als Staffeln. Deswegen auch andere Cut-Off-Zeiten, weil man davon ausgeht, dass Staffeln das einfach sozusagen, wenn einer nur eine Disziplin macht, halt in Summe schneller hinbekommen. Aber ja, also ich fand's, also ich, ja, du kannst jetzt sagen, also noch vielleicht kurz zu Ende erzählen, also er ist dann ja in die Wechselzone gekommen und dann hast du erfahren, dass er das schon wusste oder noch nicht.
Also ja, ich stand dann, also es war dann auch so, dass auch, das muss man auch sagen, die ganzen, die in der Wechselzone standen, also die von Challenge Rot, die waren auch so süß und die haben so mitgefiebert und meinten so, oh, wo ist er? Weil man muss ja auch dazu sagen, irgendwann, dann hat auch sein Tracker, war dann weg und meine Mutter ist 3 Tode gestorben, weil die dachte, dass er hingefallen ist oder sonst was, weil du weißt ja nicht, was passiert ist und du weißt einfach nur, okay, Leon ist nicht da, niemand weiß, wo er ist, sein Tracker funktioniert nicht mehr, was ist passiert? So, das letzte Mal, als wir ihn gesehen haben, und Leon, also unser anderer Videograf, hat ihn auch immer an mehreren Stellen sozusagen gefilmt, der meinte die letzten Male so, ey, das war, sah alles gut aus. Deswegen war für mich schon so, zu dem Zeitpunkt dachte ich dann, okay, dann ist irgendwas passiert oder so. Das war halt auch richtig schlimm. Und dann aber zum Glück kam er, aber ich wusste sofort, okay, er weiß es schon mit der Cut-Off-Zeit, weil er einfach so reingefahren ist und so meint, es tut mir so leid, es tut mir so
und
leid.
Sein Chip wurde ihm abgenommen, oder?
Dadurch, dass Dori dann diesen Ersatztransporter hat, das ist wahrscheinlich so.
Ich denke mal, es läuft wahrscheinlich so, dass, weil es gibt ja dann immer wieder auch so, sage ich mal, die legen ja wahrscheinlich irgendwo bei Kilometer so und so irgendwelche so Cut-Offs fest, also wenn du da nicht durchgekommen bist zu der Zeit, dann, und dann könnte ich mir vorstellen, dass wahrscheinlich dann an so einer Stelle ihm vielleicht sogar der Transponder weggenommen wurde, was aber natürlich dann echt krass ist, wenn ihr dann eben plötzlich ihn gar nicht mehr seht. Also ich glaube, das kennt jeder, der seine Liebsten irgendwie da über so einen Tracker, so eine App halt verfolgt und dann manchmal fällt so ein Chip ja auch einfach aus, der funktioniert nicht oder so. Und was dann halt im Kopf losgeht, was man sich für Sorgen macht und man hat halt wenig Informationen natürlich. Ja. Aber das war ja schon mal cool, dass ihm zumindest außer der Schaltung jetzt nichts körperlich irgendwie passiert war oder so. Und er hat es geschafft, es ins Ziel zu bringen. Und ich finde es auch mega schön, dass dieses Angebot da ist, dass man das dann trotzdem zu Ende bringen kann. Und ich muss sagen, dadurch, dass ihr dann nicht mehr in der Wertung wart, sieht man jetzt ja auch nicht seine Radzeit oder auch nicht Doris Marathonzeit oder so. Also Dori ist ja, du hast gesagt, Leon kam betröppelt in die Wechselzone, kann, glaube ich, jeder voll nachempfinden, wie sich das anfühlt. Das ist halt genau diese Herausforderung an der Challenge, also an der Staffel, dass man denkt, man will die anderen da nicht hängen lassen. Aber
traurig. Und dann hat er uns halt auch so erzählt, was halt passiert ist und was ich halt dann noch viel krasser finde. Er hat bei Kilometer 120 schon erfahren, dass er raus ist und ist dann diese 60 Kilometer gefahren mit dem Wissen, dass er es nicht geschafft hat. Und da denke ich mir erstmal so, das mental zu machen, finde ich schon so eine krasse Leistung. Es hat geregnet in Strömen, es war so ein krasser Wind. Und weil auch so viele gefragt haben, wie das mit den Cut-Off-Zeiten ist, es gibt so Zwischen-Cut-Off-Zeiten. Und zum Beispiel bei Kilometer 120 musst du dann halt zu einer bestimmten Uhrzeit oder einer bestimmten Zeit wo sein, damit du halt sozusagen weiter kannst. Und das war bei ihm halt dann nicht so. Und deswegen hat er diese Cut-Off-Zeit nicht geschafft. Dann muss man aber wiederum dazu sagen, er ist ja dann trotzdem weitergefahren. Aber es wurden sofort dann, wo Cut-Off war, alle Absperrungen, wurde alles sofort weggemacht. Also er ist dann diese 60 Kilometer durch den Verkehr gefahren, was natürlich auch ein Zeitfresser ist. Also musste bei jeder Kreuzung halten und, und. Und er hat, seine Radzeit war 7:12. Und ich glaube, die allgemeine Cut-Off-Zeit vom Radfahren, also ich glaube, er hatte 10 Minuten nach Cut-Off-Zeit. Man muss dazu sagen, also es ist immer leichter, das im Nachgang zu sagen, aber ich kann mir vorstellen, wäre dieser ganze Verkehr und sowas nicht gewesen, wer weiß. Und man muss dazu auch sagen, unsere ganze Zeit von uns allen drei war 12:16, also weit unter der Cut-Off-Zeit von der Gesamtzeit. Und das fand ich, also ne, ich glaube, alle Regeln sind berechtigt und ich will mich auch nicht darüber irgendwie beschweren, aber das finde ich ein bisschen schade, dass man dann nicht zum Beispiel mit einem richtig guten Marathonläufer haben kann, wie Dori zum Beispiel war, und das rauslaufen kann.
Weil was ist Dori dann gelaufen über den Marathon?
3:37.
Ja, stark.
Und das war auch sein erster Marathon.
Ja, also ihr habt auf jeden Fall drei erste Male erlebt, ne?
Ja.
Jeder in seiner Disziplin, mega cool. Und ich meine, Dori, der war ja dann nicht alleine unterwegs auf der Laufstrecke, oder? Also wie war... Also
jetzt mit dir, ob andere Läufer?
Ja, da waren ja noch andere Athleten unterwegs, oder? Also ich meine, genau, weil ihr wart ja mit eurer Zeit, also das ist ja, sage ich mal, eine Einzelstarterzeit. Also die Staffel startet ja als allerletztes. Du hast ja gesagt, 9 Uhr irgendwas seid ihr erst gestartet. Das heißt, ihr seid ja quasi ein paar Stunden auch hinter den anderen sozusagen. Und ich weiß nicht, die letzten Finisher in Rot, die brauchen ja deutlich länger jetzt als die Zeit. Und trotzdem, also er war, wie war der Marathon für Dori?
Also richtig hart, weil man muss dazu auch sagen, er war seit 5.30 Uhr auch wach, hat meinen Schwimmstart mitgemacht sozusagen, also mental. Den ganzen Tag, als Leon Fahrrad gefahren ist, sind wir zum Solaraberg gelaufen, wieder zurück. Also hat unglaublich viele Schritte gemacht. Und wir haben auch die ganze Zeit, er meint auch die ganze Zeit, er weiß gar nicht, wie er jetzt noch Marathon laufen soll, weil man ja auch so fertig ist. Also ich glaube, jeder, der so bei Challenge Rot schon mal anfeuern war, ich sage euch ehrlich, das ist auch ein Workout. Also das ist wirklich krass. Und dann, ich glaube, um 18.30 Uhr oder so musste er dann noch den Marathon laufen. Deswegen ist er auf jeden Fall sehr hart.
Da ist er losgelaufen, 18.30 Uhr.
Ich glaube schon. Ja.
Krass, ja.
Echt spät. Aber er meinte, dass es auch geil war und dass er vor allem, und das finde ich halt so schön, er meint auch die ganze Zeit, dass er so stolz auf sich ist, dass er einfach so ein Tempo, weil er ist wirklich die ganze Zeit 4,50er bis 5er glatt Pace durchgelaufen. Und das sind ja auch es ist ja schon eine harte Strecke, die ganze Zeit am Kanal lang.
Definitiv,
so.
Ja.
Also gerade mental. Und das hat er echt so gut gemacht, aber der war auch fix und fertig. Als ich den dann gesehen habe bei Kilometer 30, dachte ich, ach du Scheiße. Der sah wirklich aus, als hätte er 3 Tage nicht geschlafen.
Aber mega cool. Ich habe gesehen, vor allem, ihr seid dann ja, dann wurde es ja auch schon dämmerig, oder? Also Richtung Zieleinlauf. Und ihr durftet dann ja auch zu dritt noch im Ziel einlaufen. Selbst wenn jetzt eure Zeit nicht gezählt wurde, habt ihr das Erlebnis ja trotzdem zu dritt noch gehabt. Und ich glaube, gerade um die Uhrzeit ist die Stimmung ja auch schon dann richtig cool im Stadion, oder?
Total. Das war Wahnsinn, als wir da eingelaufen sind. Und dann mit den Lichtern und alle haben so krass gejubelt. Das war richtig, richtig schön. Und ich muss auch dazu sagen, in dem Moment, und auch den ganzen Tag dann über, natürlich die Enttäuschung, gerade als Leon dann reingefahren ist, war riesengroß, aber auch eher bei ihm und bei mir war es und bei Dorian war es eher so, dass es uns einfach so leid tat, wie Leon sich gefühlt hat, weil wir auch die ganze Zeit gesagt haben, Leon, du bist gerade 100 fucking 80 Kilometer Rad gefahren. Das ist so eine krasse Leistung. Also jeder, der schon mal so lange Fahrrad gefahren ist, so, das ist nicht easy. Und allein das überhaupt zu schaffen, ist Wahnsinn. Und dass er sich dann selber so schlecht geredet hat, so, das tat mir so leid, aber ich glaube, er hat dann auch relativ schnell so drüber hinweg schauen können. Und auch als wir ins Ziel eingelaufen sind und danach waren wir einfach so stolz auf uns, dass wir das trotzdem durchgezogen haben. Und die Zweifel kamen erst, als dann auf einmal Leute im Internet angefangen haben, uns das so madig zu reden. Mhm. Und das fand ich einfach...
Ja, das ist, ich glaube, das ist etwas, was sich viele gar nicht vorstellen können. Je mehr man von sich preisgibt und je mehr man natürlich Menschen auch an seinem Leben sozusagen online teilhaben lässt, umso mehr Menschen fühlen sich irgendwie auch dazu aufgefordert, sage ich mal, zu kommentieren, irgendwie das zu bewerten. Und ich glaube, wir beide wissen das, die meisten Sachen sind super nett und total schön. Und dann gibt's aber eben immer leider doch auch die Menschen, die irgendwie sich dann selber besser fühlen, wenn sie irgendwas schlecht reden. Und das sind aber ja dann doch auch leider die Sachen, die einen irgendwie im Kopf so beschäftigen und mitnehmen. Und ich glaube, du hast das gerade so schön erzählt, auch einmal euer Erleben, was für Herausforderungen da überwunden werden mussten auch. Und ich glaube, man sollte versuchen, das echt als Vorbild, als Beispiel zu nehmen, einfach so sich viel mehr zu trauen und auch zu machen. Und was du auch nochmal toll hervorgehoben hast, euch war eher das Wichtigste auch, ihr habt niemanden behindert, verhindert und oder irgendwas weggenommen oder so, sondern es wurde euch offiziell erlaubt, dass ihr das machen dürft. Und ich weiß, dass es nicht nur euch. Und das ist herzzerreißend, wenn Menschen irgendwo den Cut-off nicht schaffen und dann nicht weitermachen dürfen. Also kenne ich viele Geschichten auch. Manchmal sind es auch wirklich zum Beispiel 10 Sekunden nach der Cut-off-Zeit, weißt du, so wo du denkst, so okay, da könnte man mal ein Auge durchdrücken, vor allem wenn vielleicht irgendwie die Paradedisziplin dann erst noch kommt oder so, weißt du, wo man dann viel schneller ist als die anderen. Aber ich glaube, das sind dann halt teilweise wahrscheinlich auch so Momententscheidungen, wo Kampfrichter irgendwie entscheiden. Und ich hoffe, dass das positive Feedback überwiegt und dass ihr ganz viele Menschen vielleicht auch wirklich begeistert, den Triathlonsport auszuprobieren. Es gibt nicht bei jeder Langdistanz diese Möglichkeit, es als Staffel zu machen. Das ist schon auch eher etwas Besonderes in Rot. Von daher, glaube ich, war das eine tolle Werbung, vielleicht sich der Langdistanz anzunähern, eben gerade mit diesem Staffelformat. Und ich glaube, was ganz, ganz viele interessiert, und ich habe ja auch bei Instagram dazu aufgerufen, ob Leute Fragen haben, über was wir heute quatschen sollen. Und da kam ganz, ganz oft, ob du dir jetzt nach dem Erlebnis, was du da hattest, vorstellen kannst, das Ganze selber zu machen. Da haben wir ja eigentlich schon in der letzten Folge auch drüber geredet. Also ich glaube, die Entscheidung ist bei dir ja schon gefallen. Also du hast Bock, deine erste Langdistanz zu machen. Die Frage ist jetzt nur, verrätst du schon quasi wann, wie, wo hast du das schon festgelegt und möchtest du das schon verraten? Also es wollen natürlich sehr viele wissen, ob du das in Rot machen möchtest.
Das darf ich noch nicht verraten, wo.
Okay, aber es steht schon fest, ne? Also nächstes Jahr möchtest du die erste Langdistanz machen.
Ja.
Und wie willst du es angehen? Also wann startet dein offizielles Vorbereitung?
Also man muss natürlich dazu sagen, dass ich, seitdem ich letztes Jahr meine erste Mitteldistanz gemacht habe, ich ja seitdem irgendwo schon die ganze Zeit in einer Art Training bin. Und mir, das war mir auch so wichtig, weil viele auch gefragt haben, warum ich das zum Beispiel, weil ich habe letztes Jahr meine Mitteldistanz gemacht, warum machst du denn nicht dieses Jahr die Langdistanz? Und ich glaube auch viele haben das sich irgendwie ein bisschen gewünscht, erhofft. Und ich aber halt ganz bewusst gesagt habe, nee, ich muss mir dafür einfach länger Zeit nehmen, weil ich will vor allem gesund dadurch kommen und nicht den Spaß daran verlieren. Und jetzt auch, also hätte ich mir jetzt vorgestellt, ich hätte dieses Jahr schon eine Langdistanz gemacht, das wäre viel zu viel gewesen. Also ich wäre da noch nicht bereit zu. Und jetzt, wenn ich daran denke, es nächstes Jahr zu machen, habe ich kein schlechtes Gefühl, sondern es fühlt sich richtig gut an. Und ich denke so, ja, ich habe richtig Bock da drauf. Und deswegen, ich bin ja schon die ganze Zeit, sage ich mal, in so einem Art Training. Aber so richtig den Trainingsblock, wo es dann auch die Umfänge wir steigern und sowas. Also ich habe auch einen Trainer mir jetzt auch dafür genommen, weil ich glaube, dass es auf jeden Fall total sinnvoll ist, gerade auch mit den Sidequests, die ich immer mache. Also mein Trainer verzweifelt auch an mir, weil ich ihn dann auf einmal sage, ach übrigens, nächste Woche renne ich eine Skischanze hoch. Nur mal so.
Ich hoffe, dass du dann nächstes Jahr sagst, ich mache jetzt noch ein Höhentrainingslager in St. Moritz.
Ja, das wäre geil. Eigentlich müsste ich machen, dass ein paar Tage zu euch kommen.
Auf jeden Fall. Also ich finde, das hat dich auf jeden Fall gut auf die Staffel vorbereitet. Guck mal, deine Schwimmleistung, die war schon mal überragend. Ja. Gibt es denn eine Sache, wenn du jetzt so dran denkst, also wenn du dir das jetzt so vorstellst, ich meine, jetzt sind die Erlebnisse einfach auch noch frisch irgendwie von dem Rennwochenende. gibt's eine Sache, vor der du jetzt am meisten Respekt hast, wenn du dran denkst, das alleine zu machen?
Fahrradfahren.
Die 180 Kilometer?
Ja.
Ich habe aber gesehen, du hast dir jetzt auf dein Enduro-Race, das ist ja eigentlich so das Fahrrad, was du gerade am meisten fährst, oder? Da hast du dir jetzt einen Triathlon-Lenker drauf bauen lassen.
Ja.
Hast du schon eine erste Fahrt gemacht?
Ja, gestern. Aber ich habe jetzt nicht so oft, also ich habe mich nicht so oft draufgelegt, weil wir mit Freunden gefahren sind und dann finde ich es.
Ja, da passt das nicht so gut.
Ja, aber ich würde sagen, Sonntag ist ein guter Test, weil Sonntag mache ich Hamburg Triathlon mit.
Ah, ist das eine spontane Sache oder hattest du das schon geplant? Ja, sehr cool. Da kannst du den auf jeden Fall dann mal einweihen.
Ich wollte auch, weißt du, was ich noch mache? Ich muss Dori, wenn er wieder da ist, muss er ein Video von mir machen und dann schicke ich Philipp ein Video, wie ich da drauflege und dann soll er mir bitte sagen, was ich verstellen muss.
Ja, unbedingt. Und, also wir haben dich ja auch zum Bikefitting eingeladen nach Heidelberg, ja. Wenn irgendwas mal wirklich irgendwie unangenehm sein sollte, Sattel oder dir irgendwas einschläft und so weiter. Ich glaube, da kann man dann auf jeden Fall noch Dinge optimieren. So ein kleinen Fit hatten wir ja schon mal oder eine Anpassung da in St. Moritz gemacht. Und wir haben ja auch drüber gesprochen, ob es dann nicht vielleicht auch für nächstes Jahr sinnvoll wäre, dass du tatsächlich dann das Speedmax fährst, also das Zeitfahrrad von Canyon. Also ich glaube, da musst du noch mal drüber nachdenken. Jetzt groovst du dich erstmal mit dem Triathlon-Lenker ein. Das wird schon auf jeden Fall einen Riesenunterschied machen und ich glaube auch, dass das für ganz viele auch vollkommen ausreichend ist. Also spricht nichts dagegen, wenn du sogar das Rennen damit machen würdest. Aber es ist halt einfach so, dass das Zeitfahrrad halt nochmal einen Tacken schneller ist und ich glaube, jeder von uns freut sich am Ende dann doch, wenn man halt nicht unnötig Zeit noch irgendwie auf der Strecke verbringt, sondern aber ich glaube, das ist einfach ein Prozess, da wirst du wahrscheinlich dann irgendwie nächstes Jahr rein stolpern und gucken und jetzt erstmal, ist ja auch das erste Mal, dass du jetzt mit so einem Triathlon-Lenker unterwegs bist, oder?
Nee, ich hatte für meine Mitteldistanz habe ich auch einen drauf gehabt.
Okay.
Ja.
Ah, okay. Ja, eben, du bist ja schon ein alter Hase.
Ja.
Paula, wir haben ja einige Fragen bekommen. Ich habe es gerade schon gesagt. Eine war natürlich das mit deiner Langdistanz. Die haben wir jetzt eigentlich schon beantwortet. Dann eine schöne Frage fand ich auch eigentlich gerade auch, weil du ja quasi so ein bisschen, du hast jetzt zwar schon Triathlons gemacht, du hast schon Olympische gemacht, du hast schon Mitteldistanz gemacht. Jetzt die Langdistanz steht noch aus und trotzdem glaube ich, dass du da gut für bist. Wenn du jetzt einem Triathlon-Anfänger einfach mal so 3 Tipps geben würdest. Wie fängt man am besten an? Weil ich habe immer das Gefühl, für mich ist es schwierig, diese Frage zu beantworten, weil ich viel zu nerdig schon da drinne bin. Ich kann mich zwar noch so ein bisschen zurückerinnern, wie das so war damals, aber da würde ich sagen, glaube ich, bist du fast die Expertin. Hast du da einen Tipp? Weil vielleicht können wir zusammen überlegen.
Also ich finde, was für mich wirklich ein Gamechanger war, ist richtig schwimmen lernen. Also wirklich die Zeit und auch das Geld investieren, zumindest 3-4 Mal sich einen Schwimmlehrer zu nehmen und mit dem das Kraulen zu lernen. Das war für mich so zum einen, was ich so mitbekomme, ist, dass die meisten, warum sie kein Triathlon starten, ist einfach das Schwimmen. Zum einen die Panik im Wasser und auch, weil sie es halt nicht kraulen können. Und da das einfach mal zu machen, und ich weiß, dass es so scheiße ist, als Erwachsene was Neues zu lernen, vor allem Schwimmen. Man muss dann da in dieses Schwimmbad, da musst du am Ende noch einen Euro in diesen Spinn stecken und du fühlst dich so fehl am Platz und alles ist blöd.
Jetzt ziehst diese Badekappe zum ersten Mal an.
Genau. Und
ich weiß es auch noch, das weiß ich tatsächlich auch noch. Und es war auch noch eine Frage, die kam. Deswegen ist geil, dass du die schon beantwortest.
Ja.
Das heißt, du hast dir einfach direkt einen Trainer genommen und Input geholt. Das hast du schon mal viel smarter gemacht als ich, weil ich habe ja am Anfang YouTube-Videos geschaut und einfach versucht, mir das selber beizubringen und habe da ewig rumprobiert und dadurch glaube ich auch echt halt einfach so ein paar dumme Fehler mir eintrainiert, die ich dann erstmal irgendwann, als ich dann irgendwann mal auf die Ideen kam oder Feedback bekommen habe, halt erstmal wieder rausbringen musste. Von daher finde ich einen super coolen Tipp und was ich noch vielleicht hinzufügen würde, wäre auch, dass man sich gerade zum Beispiel überhaupt mal nicht mit dem Thema Equipment irgendwie verrückt macht, sondern man braucht nicht gleich irgendein krasses Carbon-Fahrrad mit Triathlon-Lenker und irgendwas, sondern ich habe meinen ersten Triathlon, mir war es völlig egal, ich bin sogar schon bei so einem Cross-Triathlon mit einem Mountainbike gefahren, was irgendwie 17 Kilo wiegt oder sowas, viel zu schwer ist, ja, um irgendwie konkurrenzfähig zu sein, aber einfach mal machen, also gar nicht so viel drüber nachdenken, das, was du jetzt auch gesagt hast, dass man sich überwinden muss, weil man denkt, man sieht komisch aus, man sieht blöd aus, man hat nicht irgendwie...
Alle gucken einen an.
Genau. Ich glaube, das ist eigentlich der wichtigste Tipp. Und
ich habe auch mit dem Damenrad habe ich Fahrradfahren, also Rennradfahren habe ich am Anfang immer auf dem Damenrad gemacht mit Korb vorne.
Ja, da hast du ja auch beim letzten Mal erzählt, da wurdest du geroastet auch, ne, von der Rad-Community.
Also klar, man muss natürlich sagen, die Leute gucken nicht, aber ich habe natürlich auch dazu ein Video gemacht. Ich habe es natürlich dann auch provoziert. Aber das ist vielleicht auch ein Tipp. Man muss dazu sagen, wenn man bei einem Wettkampf ist und ihr Angst habt, ihr werdet Letzter oder alle gucken euch an. Niemand interessiert sich für euch. Man ist beim Wettkampf so bei sich selbst. Mich interessiert es nicht, was die anderen machen, weil du einfach so damit selbst beschäftigt bist, was du machst. Und das müsst ihr auch auf die anderen übertragen. Deswegen habt keine Angst davor. Euch wird niemand komisch angucken, beobachten, weil sie das gar nicht mitbekommen.
Ja, das ist ein richtig guter Tipp und das kann sich, glaube ich, wirklich jeder mal wirklich zu Herzen nehmen. Auch ich. Ich erinnere mich da auch immer wieder selber dran, was man so selbst über sich denkt und man denkt, oh, das sieht schlecht aus und hier und da fühle ich mich unwohl, das fällt anderen gar nicht auf. Das fällt denen oft erst auf, wenn man die selber darauf aufmerksam macht oder so. Also sich selbst da vielleicht dann auch nicht zu wichtig zu nehmen in dem Sinne, sondern quasi, ja, einfach mal machen. Das ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste. Gute Frage fand ich halt auch noch, die geht auch in die Richtung mit den Klickschuhen beim Rad. Ja, das ist ja am Anfang auch schwierig, wie man da am besten anfängt. Also ich glaube, du bist sicher auch mal umgefallen, vermute ich jetzt mal.
Alter, bestimmt 20 Mal oder so.
Und ich kann dir sagen, ich bin das letzte Mal, denke ich, so vor zwei... Nee, ich bin, glaube ich, sogar letztes Jahr einmal umgefallen. Obwohl ich schon echt lange natürlich mit Klickschuhen unterwegs bin. Aber es gibt immer wieder so blöde Situationen. Und wenn man dann, sage ich mal, kurz nicht aufgepasst hat, dann kommt man nicht mehr schnell genug raus. Da ist mein Tipp wäre hier. Am Anfang, es gibt so Pedale, die sind von der einen Seite, sind die wie so eine Art Flatpedal, wo du quasi mit normalen Schuhen draufstehen kannst. Und auf der anderen Seite dann die Klick. Das finde ich ganz cool für einen Einstieg, weil dann kannst du auch quasi dich mal sonst andersrum draufstellen oder so. Und dann kann man diese Pedale halt auch in der Auslöshärte einstellen. Das heißt, die würde ich ganz, ganz weich einstellen. Da ist immer so ein Plus und Minus meistens. Und sich da einfach sonst auch mal beraten lassen, was halt so das beste Einsteiger-Klicksystem ist. Und dann einfach mal üben. Und oft ist es so, ich weiß nicht, ob du dich schwer verletzt hast, als du umgefallen bist. Also mein Eindruck ist, bei mir ist es meistens so eine Situation gewesen, wie so an der Ampel nicht schnell, du musstest plötzlich anhalten, bist nicht schnell genug rausgekommen, boom. Das heißt, dann ist die Geschwindigkeit aber nicht so hoch und so. Und das ist kurz peinlich, man denkt, man möchte hier kurz im Boden versinken, aber wie gesagt, haben wir alle erlebt und ich glaube, es gehört am Ende auch dazu. Habt da keine Angst vor, weil es lohnt sich halt wirklich, diese Schuhe dran zu machen, weil der Tritt, es macht einfach so viel mehr Spaß. Ich glaube, da bist du auch schnell hingekommen, oder?
Ja, und es ist lustig, weil gestern, als ich Fahrrad gefahren bin ich mit zwei Freundinnen gefahren, die das erste Mal mit Klickschuhen gefahren sind. Deswegen habe ich gestern die Tipps dazu gegeben. Und ein Riesentipp ist, am Anfang immer mit beiden Beinen ausklicken, weil es passiert gerade am Anfang so oft, dass du mit einer Seite ausklickst, dein Gewicht nicht richtig verlagerst und dann genau auf die andere Seite dich sozusagen lehnst und dann ist es zu spät und dann liegst du auf der Seite. Also am Anfang immer Safety first, einfach beide Beine ausklicken.
Voll. Und ich glaube, es bringt auch, man kann ja einfach so, weißt du, wie so auf so einen Parkplatz oder so mal gehen, wo ein bisschen Platz ist, nicht viel Verkehr und einfach mal so ein bisschen üben, auch bei langsameren Geschwindigkeiten, einfach so langsam treten, dann mal bremsen, anhalten, mal hier ausklicken und das so ein bisschen sich vertraut mitmachen und nicht gleich irgendwie durch die Großstadt heizen. Ich glaube, das bringt es wahrscheinlich auch. Eine Frage, die ich noch ganz cool fand, war, was war die effektivste Trainingsveränderung, die wir beide jemals vorgenommen haben? Fällt dir da was ein?
Ja, nach dem Trainingsplan zu trainieren.
Ja.
Weil ich habe am Anfang, war ich halt so, okay, heute laufe ich mal 2 Kilometer, dann ja, laufe ich jetzt mal 4 und Pace, manchmal mache ich das, was mich wohlfühlt, manchmal nicht. Also so das einfach nach einem strukturierten Trainingsplan zu trainieren. Und auch wenn ganz viele es nicht mögen, ganz viel Grundlagenausdauer. Und egal, wie langsam man da läuft, ist so egal, welche Pace, einfach Herzfrequenz runterbekommen und das trainieren.
Ja, vielleicht sogar so einen Wechsel aus Gehen und Laufen.
Ja.
Weil wenn die Herzfrequenz sonst manchmal nicht runtergeht, dann muss man auch einfach mal zügig gehen. Ist auch eine sehr, sehr gute Trainingsmethode. Ich würde es tatsächlich beantworten mit bei mir, also über die letzten Jahre, also Trainingsplan kann ich auch unterschreiben, auch das hat bei mir die wahrscheinlich stärkste Veränderung gebracht. Aber den Philipp kennenzulernen, genau.
Ja.
Der hat mir auf jeden Fall den ersten Trainingsplan geschrieben. Aber es war tatsächlich über die letzten Jahre dann, dass ich angefangen habe, mit meinem Menstruationszyklus zu trainieren. Also wirklich so ein bisschen quasi auf die weibliche Physiologie Rücksicht zu nehmen, mir da Gedanken zu machen, wirklich zu tracken, das mit meinem Training abzugleichen. Und da muss ich sagen, glaube ich schon, dass ich in den letzten Jahren wirklich nochmal halt sehr, sehr viel besser werden konnte, allein dadurch, dass ich ein besseres Verständnis von meinem Körper habe. Ja.
Voll. Da muss ich ehrlich gestehen, das muss ich mir auch, also will ich jetzt auch gerade in Vorbereitung auf die Langdistanz, nehme ich mir das vor. Ich mache das noch nicht so. Also ich sage schon meinem Trainer auch immer, wo ich gerade in meinem Zyklus bin. Aber ich muss dazu auch sagen, ich habe auch echt Probleme mit meinem Zyklus. Also ich habe einen sehr unregelmäßigen Zyklus, was natürlich dann auch super schwer ist, da irgendwie das dann mit dem Training zu kombinieren, weil ich gefühlt selber nicht weiß, wo ich gerade bin in meinem Zyklus. Und das.
Aber ist das schon immer so oder jetzt erst seitdem du auch, sag ich mal, mehr Sport machst oder vielleicht auch ein bisschen mehr so einen stressigen Alltag hast?
Ja, leider schon, also seitdem ich meine Pille abgesetzt habe, also jetzt auch schon seit 5 Jahren. Ich gehe auch immer wieder zu Ärzten und die Ärzte, das Einzige, was die Ärzte immer sagen und das nervt, das ist, weil du so viel Sport machst. Dann sage ich jedes Mal, es ist aber auch, wenn ich nicht viel Sport mache. Nee, es ist, weil du so viel Sport machst. Okay.
Aber das ist jetzt tatsächlich so ein Thema, da könnte man wahrscheinlich nochmal eine eigene Folge zu aufnehmen. Ist halt ein super spannendes, cooles Thema und ich glaube, eins, was ganz, ganz viele Frauen bewegt, die gerade auch Ausdauersport machen und machen wollen. Also so, ich sag mal, ohne jetzt viel Information zu haben, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen ist tatsächlich das Thema Ernährung, also Fueling. Also, dass du wirklich schaust, dass du halt nie in ein Energiedefizit kommst. Also da gibt's ja auch zum Beispiel dieses Red S, hast du das schon mal gehört?
Ja.
Relative Energy Deficit in Sport. Genau.
Ja, das hatte ich auch, das hatte auch mal eine Ärztin gesagt. Aber ich muss halt dazu sagen, ich esse wirklich gut.
Mhm.
Also ich esse viel. So.
Ja, ja. Aber ich glaube trotzdem, dass es manchmal so ist. Also das Problem ist ja auch oft, dass ich sag mal, also ich greife eben auch sehr viel auf so Sporternährung zurück, Gels und so weiter, während den Trainingseinheiten, weil man unterschätzt so schnell, was man für einen Energieverbrauch hat. Und wenn du normale Mahlzeiten isst, ich würde auch sagen, ich esse da schon quasi so an dem oberen Rand von dem, was mein Magen halt quasi erträgt, auch an Volumen. Ja, ich meine, das kennt auch jeder. Es ist auch sehr unangenehm, wenn man sich jedes Mal so komplett überessen muss sozusagen, um gefühlt auf die Kalorien zu kommen. Da muss man halt, sage ich mal, also ich esse ja auch mehrfach am Tag, also nicht nur 3 Mahlzeiten, halt wirklich sich überlegen, dass man halt dann teilweise in Phasen von wirklich, wo man sehr viel Belastung hat, dann eben auch nicht, ich sag jetzt mal so ein bisschen unnötigen Raum einnimmt, indem man Mengen an Salat oder so isst, das quasi wenig Kalorien oder Nährstoffe dem Körper gibt, aber halt Volumen sozusagen im Magen-Darm-Trakt wegnimmt sozusagen, ja, dass man halt, also ich setze da halt echt viel auf so Avocados, Nüsse, weißt du, dass ich schaue, dass ich energiereiche Lebensmittel esse sozusagen. Und ich meine, es könnte schon vielleicht sogar auch mal Sinn machen, irgendwie, dass du das mal so trackst oder so, weißt du, dass du wirklich mal auch siehst, was verbrauchst du bei den Einheiten, was. Jeder hat ja auch einen Ruheumsatz. Das heißt, auch wenn du keinen Sport machst oder jetzt nicht bei Challenge Rot als Supporter unterwegs bist und da unendlich Schritte machst. Also ich habe zumindest für mich wirklich so rausgefunden, dass ein Punkt ist wirklich, wie viel Stress man auf den Körper gibt sozusagen. Und das ist natürlich einmal das Training. Das ist aber auch natürlich andere Situationen, die stressig sein können. Und dann das Thema, also Energieverfügbarkeit, also dass man da wirklich nicht in den Defizit kommt. Und es geht tatsächlich schneller, als man denkt, weil wir einfach, und du bist ja auch immer always on fire, dass das wirklich ein Punkt sein könnte, der nochmal spannend wäre, halt reinzuschauen, vielleicht sogar vor allem, bevor du in diese Langdistanzvorbereitung auch startest. Also können wir aber auch gerne nochmal off the record sprechen, aber ich glaube, ist auf jeden Fall ein Punkt, wo halt sehr, sehr viele auf jeden Fall relaten können, ja, und der wichtig ist. Also ich glaube, wenn du das schaffst, sage ich mal, da eine bessere Stabilität reinzubekommen, dann macht es natürlich einmal das für dich auch leichter, das zu tracken, das dann auch zu schauen, ist es bei dir überhaupt so, dass du dich vielleicht, dass es Sinn macht, das so ein bisschen dein Training auf den Zyklus anzupassen, weil es gibt ja auch sehr viele Frauen, die erleben gar nicht mal so Schwankungen jetzt auch von der Leistungsfähigkeit oder so. Wobei man auch sagen muss, also wenn jemand von euch mit Hormonen verhütet, dann wird er auch diese Schwankungen nicht erleben, weil er dann, also man hat ja keinen Zyklus, wenn man die Pille nimmt zum Beispiel. Also eben nur, wenn man hormonfrei verhütet, hat man überhaupt diesen natürlichen Zyklus und kann den dann aber auch genau eben wirklich als Gesundheitscheck-up benutzen. Das ist ja so das, was ich immer versuche auch zu highlighten, dass ich halt versuche, eben über die Stabilität von dem Zyklus auch zu sehen, mute ich mir gerade zu viel zu, esse ich vielleicht zu wenig, trainiere ich zu viel, stresse ich mich in Summe zu viel, weil ich dann entweder wieder viel mehr Schmerzen vor der Periode bekomme oder der Zyklus verschiebt sich, ist mal länger, mal kürzer. Also ich glaube, das ist im gewissen Maße auch völlig normal. Aber trotzdem halt so eine gewisse Regelmäßigkeit da drin zu haben, ist halt, glaube ich, super, super wichtig, gerade wenn man sich auch eben mit längeren Distanzen und viel Training belasten will, weil das ja eben auch für Herz-Kreislauf Gesundheit und vor allem auch so die Knochendichte und so. Das sind so gesundheitsrelevante Themen, die halt einfach da auch hormonabhängig sind.
Voll. Ich finde es auch so wichtig und ich denke mir das auch jedes Mal, aber ich muss auch dazu sagen, und bestimmt können auch viele Frauen, die hier zuhören, vielleicht relaten. Ich finde, es ist einfach ein super nerviges, anstrengendes Thema, weil es halt so viel so lange dauert, weil ein Zyklus ist ja auch, ich sag mal, länger und dann bis man, also es dauert ja so lange, bis du dann einen Erfolg siehst und dann klappt es dann einen Monat, weil bei mir ist dann zum Beispiel auch richtig oft so ein Monat, ist es dann gut und dann ist es auf einmal ein anderer Monat, wo ich mir wieder denke so, what the fuck, warum kommt ihr nicht?
Ja.
Und ich finde, es ist halt so.
Das kann frustrierend sein, ja.
Ja, es ist super frustrierend. So, ich weiß, dass es so wichtig ist und ich will auch was machen. Und dann bin ich aber jedes. Und, aber ja, mir fehlt zum einen das Wissen, 100%. Deswegen, ja, lass gerne mal darüber reden. Oder vielleicht, das können ja auch mal Leute kommentieren, vielleicht, die auch da irgendwie mehr zu wissen wollen.
Total gerne. Und ich glaube, also ich meine, ich habe auch sehr viel Bücher gelesen und so. Und wir haben ja gerade auch beim letzten Mal über Bücher geredet. Ja. Und du hast gesagt, du bist eine Leseratte. Das heißt, ich empfehle dir jetzt einfach mal. Auf jeden Fall.
Bücher, Laura.
Doch, ich habe gesagt, ich lese deswegen, das ist ja eine Sache. Ich habe gesagt, ich lese Sachbücher, ne? Ich lese dann halt die Bücher. Okay, ich kann dir auch, ich mache dir dann so eine kurz Zusammenfassung.
Du schreibst mir so die Info.
Ich schreib's dir, du musst es nicht machen. Ja. So, Paula, du hast mir schon viel, viel mehr Zeit geschenkt als eigentlich vereinbart. Aber es ging halt auch schon wieder so schnell rum und vor allem eure Staffel-Erlebnis, das war einfach ja schon fast wie so ein kleiner Krimi, als du das erzählt hast. Das war sehr, sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank für die ganzen tollen Einblicke, die du gegeben hast. Ich habe noch so ganz kurz so abschließende Fragen, die du einfach, also wie so ja oder nein, aber du musst sagen, was besser ist sozusagen. Und damit beenden wir das dann gleich. Also kurz abschließend, so Lara Berg oder Finishline?
Finishline.
Zuschauer oder Athlet sein?
Ich muss sagen.
Okay, ich sag auch Finishline.
Okay.
Zuschauer oder Athlet?
Athlet.
Athlet. Hm? Athlet. Expo oder Race Day?
Race Day.
Race Day. Rot bei Regen oder bei 35 Grad?
35 Grad, 100%.
Da muss ich sagen, muss ich kurz so drüber nachdenken. Aber ich würde wahrscheinlich. Ich habe jetzt halt nicht die Temperatur definiert bei dem Regen, ja. Also wenn es nicht kalt ist und regnet, finde ich das auch nicht so schlecht, aber es ist halt für alle Zuschauer und so doof, deswegen nehme ich auch 35 Grad.
Und ich finde, beim Fahrradfahren ist das halt echt shit. Und auch
ja, du hast recht. Du hast recht. Schwimmen mit Neo oder ohne Neo?
Mit.
Ja.
Du?
Ja, auch mit.
Ja, ja.
Also wenn ich irgendwie viel besser schwimmen könnte, dann würde ich, glaube ich, ohne Neo wählen, weil das Schwimmgefühl ist schon viel schöner halt, so freier in der Schulter und so weiter. Aber also ich schwimme einfach mit Neo besser. Dein Lieblingsmoment vom Wochenende? Kannst ruhig auch das sagen, es ist ja so ein bisschen ähnlich wie das, was ich am Anfang gesagt habe, ne? So dein, was ja, kommt dir direkt in den Kopf?
Ich glaube, mein Lieblingsmoment, einerseits war es so traurig, aber als ich Leon dann sehen habe, dass ich so wusste, dass er okay ist.
Ihm geht's gut. Ja.
Ja. Das war, glaube ich, doch mein Lieblingsmoment. Bei dir?
Also einmal war unser Lauf echt cool, aber ich habe dann auch am Renntag noch Medaillen verteilt.
Oh, das habe ich gesehen.
Ja, und das war wirklich auch echt schön, weil, also das habe ich schon ein paar Mal gemacht, wenn man ein Rennen gewinnt, dann gibt es so die Tradition, dass man dann die Letzten, die ins Ziel kommt, in Empfang nimmt sozusagen. Das ist auch immer sehr besonders, aber jetzt war ich quasi so ein bisschen so zwischen mittendrin von der Zeit. Und das war auch echt total besonders, einfach die Emotionen so nah mitzuerleben von den Menschen, weil da kamen halt viel, viel mehr rein, als wenn man jetzt die Letzten in Empfang nimmt. Das sind dann halt nur ein paar wenige. Und das war echt krass und ich habe auch wirklich nochmal viel, viel mehr Respekt auch für alle Helfer bekommen, weil es hat dann eben, so wie du gesagt hast, es hat richtig angefangen zu regnen. Das Wetter wurde kurzzeitig mal richtig ungemütlich und da hatte niemand eine Regenjacke oder irgendwas und die mussten ja trotzdem die Athleten in Empfang nehmen und da konnte jetzt niemand mal kurz wegrennen, sich unterstellen. Und genauso habe ich dann da auch mit ausgeharrt und habe auch gedacht so, ja, das ist jetzt halt so, das ziehen wir jetzt durch. Ja. Und das war tatsächlich ein sehr, sehr cooler Moment.
Aber da sagen wirklich Props an alle Helfer bei Rot. Das ist der Wahnsinn,
ja,
was ihr leistet. Und ich glaube, so also auch dadurch wird das Event so, wie es ist, finde ich. Also wirklich Wahnsinn.
Ein Riesengrund, glaube ich auch. Wirklich, also es sind ja 7.500 Menschen, die dort helfen. Also mehr als Starter. Und das Krasse ist halt auch, dass Rot als eines der wenigen Events eine Warteliste für Helfer hat. Also Menschen bewerben sich dort, dass sie helfen dürfen. Und das haben ja wirklich, ich meine, die viele Events haben ja das Problem, dass sie zu wenig Helfer finden überhaupt oder das Event deswegen absagen müssen. Und aber also da sieht man natürlich auch dran, dass es für die zum Glück auch schön ist, dort mitzumachen, dass denen auch was geboten wird, natürlich auch vom Rennveranstalter, dass das alle sehr, sehr wertschätzen und dass es am Ende irgendwie auch ein Erlebnis für die ist. Und das ist das Schöne, dass wir das irgendwie alle gemeinsam da auch durch die Helfer zu dem Erlebnis machen, dass es ist. Von daher würde ich sagen, von uns beiden da auf jeden Fall ein großes Dankeschön auch an alle Helfer, die vielleicht zuhören. Und jetzt, wenn du Rot mit einem Wort abschließend beschreiben müsstest, fällt dir da was ein?
Emotionale Achterbahn. Sind zwei Wörter.
Ja, es sind zwei. Ich hätte gesagt Gänsehaut.
Gänsehaut.
Beschreibt es gut.
Ja.
Paula, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat wieder richtig Spaß gemacht und ich bin mir sicher, dass wahrscheinlich der eine oder andere sagt, könnte nicht noch eine Folge 3 machen. Aber ich hoffe natürlich, eine Sache, die wollte ich noch sagen, weil es kam auch die Frage, ob wir nochmal sowas wie einen Community-Run machen. Das ist jetzt erstmal nicht geplant, aber ich möchte darauf hinweisen, dass du, glaube ich, was richtig Cooles in der Pipeline hast. Ich weiß nicht, ob du das schon bewirbst oder anteaserst, aber du planst ja eine richtige Community-Deutschland-Run-Deutschland-Tour.
Genau, Anfang September. Mehr Infos haben wir noch nicht wirklich oder kann ich noch nicht richtig droppen, aber Anfang September mache ich so eine Community-Run-Tour. Da sind wir auch in München oder Stuttgart, ist nicht so weit von dir.
Ja, ich habe versucht, als Paula das erzählt hat, wollte ich sie nach Heidelberg locken. Aber das ist jetzt in diesem Jahr noch nicht auf dem Plan. Aber schaut euch das an. Ich denke, man wird das ja über deine Kanäle auf jeden Fall erfahren. Genaue Infos dazu. Und wenn wir beide mal wieder was gemeinsam auf die Beine stellen, dann werden wir euch das auf jeden Fall auch wissen lassen. Vielleicht lässt du uns ja sogar mal teilhaben an deine Langdistanz-Journey nächstes Jahr.
Zwei.
Wir können mal auch mal so eine Panikfolge aufnehmen. Weißt du, so machen wir so Q&A-mäßig so.
Ja.
Ich denke, mit Langdistanz kenne ich mich ganz gut aus. Auch der Philipp hat gerade gezeigt, dass er das ganz gut kann, weil sein Athlet, der in Rot gestartet ist, der Rico Bogen, der hat, also der Philipp ist echt krass, der hat als Trainer jetzt schon 3-mal bei Athleten das schnellste Langdistanzdebüt, was es bis zu dem Zeitpunkt jemals gab, gecoacht sozusagen. Also ich war die Erste, 2018 habe ich damals das schnellste Langdistanzdebüt gemacht. Dann gab es noch einen weiteren Athleten, den Florian Angert, der hat dann das von den Männern mal gemacht und jetzt der Rico. Und das ist schon richtig cool. Das heißt, wie man so eine Langdistanz macht, da wissen wir so das ein oder andere. Von daher, all deine Fragen werden wir gerne beantworten. Ja, 100%. Aber jetzt, was steht bei dir als nächstes an?
Morgen geht's nach Hamburg. Hamburg-Triathlon.
Ach stimmt, der Hamburg-Triathlon. Ja, mega. Ich habe jetzt noch kein Event festgelegt, aber ich merke, dass mir mein Aufbautraining sehr gut bekommt und ich mich schon viel stärker fühle und so. Und deswegen werde ich jetzt mal noch so, also für mich geht's tatsächlich in einer Woche wieder ins Trainingslager. Ja, wohin wohl? Da, wo die Luft dünn ist. Genau. Ja, und ich denke, wenn ich da dann den Trainingsblock beendet habe, werde ich hoffentlich in der Form sein, dass ich dann auch wieder ins Wettkampfgeschehen zurückkehren kann. Genau.
Geil. Naja, allerspätestens sehen wir uns auf Hawaii.
Stimmt, das sei, also ich denke, ihr werdet nochmal von uns hören.
Ja, auf jeden
Fall. Also, danke Paula, danke an euch zu Hause fürs Zuhören und bis ganz bald. Mach's gut.
Tschö.
Ciao.